Hallo liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Willkommen hier wieder im Busoffice. Ich nehme euch wieder mit nach Friesack. Wir sind immer noch beim Pax Terra Musica, dem Friedens- und Freiheitsfestival. Und ich treffe für euch heute den Friedensaktivisten, Journalisten, Filmemacher und wunderbaren Menschen Dirk Pohlmann.
Du hast, glaube ich, vergessen zu sagen, dass ich Verschwörungsideologe bin. Das habe ich auf der Hinfahrt hier im Radio gehört.
Ja, du bist wahrscheinlich auch Friedensnazi.
Ganz bestimmt.
Und was könntest du, möglicherweise noch Putin-Anhänger, oder?
Putin-Troll.
Du hast dich qualifiziert. Genau. Sehr gut. Tja, Dirk, verrückte Zeiten, oder?
Ja, ich habe mir gedacht, ich kann mir alles vorstellen, was kommt, aber das konnte ich mir nicht vorstellen. Also ja. Ich war doch von einigen, was passiert ist, sehr überrascht, und die Zeiten werden ja auch nicht besser. Also wenn ich mir diesen medialen Tsunami, diese Betonwand angucke, die an Berichterstattung uns, the walls are closing in, sagt man im Englischen, entgegenkommt, dann das hätte ich zum Beispiel nicht für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, dass es doch ein bisschen durchlässiger ist. Ja.
Seit wann ist das jetzt so? Hat das jetzt gerade durch Corona den Turbo eingelegt, oder was ist denn passiert? Wir haben ja wirklich einen Qualitätssprung durchgemacht in Bezug auf Propaganda, Kriegstreiberei.
Ja, also würde ich auch so sehen. Ich bin ja auch nun ungefähr 300 Jahre älter als du und erinnere mich noch an die Zeiten, als ich studiert habe, wo das ganz anders war, wo man noch wirklich der Meinung sein konnte, man geht ins ZDF und da kann man guten Journalismus machen. Gab ja Peter Scholl-Latour zum Beispiel und so, ja. Also das heißt, solide Sachen, ja. Was passiert ist, ist, glaube ich, ich habe mir dazu Gedanken gemacht, eine ganze Zeit, weil ich mir es nicht erklären konnte, weil ich mich genau gefragt habe, wie ist das möglich gewesen? Und ich glaube, dass ich die Anfänge davon miterlebt habe an der Uni, das heißt, dass Leute, die ausgesucht wurden, die gute Studenten sein mussten, aber die richtige Auffassung, und dann kamen die in Gespräche mit der Redaktion von der FAZ oder von der Mainzer Allgemeinen Zeitung oder Zeit weniger, weil das war schon für Mainz eher ein bisschen links, aber so konservative, und auch mit amerikanischen Ausblick. Ich habe festgestellt, dass an meiner Uni, ich habe mir so ein Buch viel später von Christopher Simpson, einem sehr guten Kommunikationswissenschaftler, der als Journalist angefangen hat, der hat ein Buch geschrieben, The Science of Coercion, also die Wissenschaft des Zwangs, und hat gezeigt, dass welche der Kommunikations- und sozusagen, die sich mit Journalismus und Propaganda beschäftigt haben. Und dann habe ich festgestellt, dass, was er beschrieben hat, nämlich, dass diese Leute alle vom Militär und von der CIA bezahlt wurden, die haben wir durchgenommen an der Uni, und die waren auch bald zu Besuch da. Und das ist etwas, so dieses Einbringen der Führungskräfte in die richtigen Kreise, in Thinktanks, ESM Institute, American Enterprise Institute, Trilateral Commission, also alles, was es da so gibt, German Marshall Fund, wo dann die Leute gekrault werden, gezüchtet werden, und dann als Cem Özdemir, Annalena Baerbock, Angela Merkel ist auch von denen, oder Patrick Lindner, wie sie alle heißen, oder dann in Atlantikbrücke, jetziger Chef Sigmar Gabriel, die dann kommen. Und dann hat man das, dass man eine Phalanx hat von Leuten, die doch ähnlich sind, weil die anders drauf sind, aussortiert worden sind oder an den Rand gedrückt worden sind. Also im Endeffekt habe ich ja zum Beispiel durchaus eine Karriere als Dokumentarfilmer gemacht, bis zu dem Moment, wo klar war, dass ich auf dem Radarschirm von Leuten aufgetaucht bin, die sich damit beschäftigen, und dann auch beim ZDF mal Bescheid sagen muss, dass es eigentlich sein. So, und dann merkt man, dass ich war ja auch ein guter Student zum Beispiel. Ja? Also das heißt, das ist aber alles nicht ausreichend, um dann eine weitere Karriere zu machen, sondern das sind bestimmte Leute, die ausgesucht sind, die eine eigene Gruppe bilden, und die sind dann Chefredaktion beim ZDF. Und so ist das dann, dass es wirklich einheitlich wird. Das ist in der Politik so, das ist im Journalismus so. Und da wir merkwürdigerweise einen Journalismus haben, der ganz nah an der Politik ist, ja fast im Moment wie so eine Art Lautsprecher eines verengten Spektrums auch noch da draus, anstelle zu sagen, ich erkläre jetzt mal dem Zuschauer, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen, was sie denken, was sie aber nicht sagen, aber darüber sollten wir mal reden. Das findet nicht mehr statt. Und das ist, glaube ich, passiert. Also, dass wir das, was beschrieben wurde, zum Beispiel für Journalismus, also diese Elitenbildung, da gibt es ja eine sehr gute Arbeit, es fällt mir der Name gerade nicht ein. Der ist mittlerweile auch Professor, ich glaube in Leipzig, für Digitaljournalismus. Und da müssten wir ein Augenmerk drauf legen. Und dann, was wir auch noch erleben, ist ja, dass alles, was Alternativmedien sind, die ein breites Spektrum bilden, dass sie abgelehnt werden, niedergemacht werden, definiert werden mit üblen Begriffen, also gerne im Bereich rechts verortet werden. Zum Beispiel dieses Festival, wenn ich hier rausgucke, sehe ich lauter Hippies. Ja, sozusagen Leute, wo ich denke, könnte man fragen, darf ich bei dir übernachten? Ja, also so, das ist die Kategorie hier und ich sehe hier keine Rechten. Ja, und aber wenn ich im Radio höre oder wenn ich lese oder NTV oder RBB und Tagesspiegel, also was darüber geschrieben wurde, und dann ist das so, wie ich denke, ich kenne das von Leuten aus anderen Ländern oder auch von DDR-Bürgern, dass sie gesagt haben, ich erkenne mich nicht wieder in dem, was ich da berichte, und geht mir ständig so.
Aber gibt es überhaupt eine Möglichkeit, aus diesem System, was sich ja über Jahrzehnte, wie du es beschreibst, zementiert hat, das wieder rückgängig zu machen oder denen die Energie zu entziehen? Ich meine, das sind so unfassbar mächtige Strukturen, ineinander verwoben, global vernetzt. Mhm. Und wie du das schon genau sagst, es gibt zwar Gegendarstellungen in den freien Medien, aber die haben, denke ich, jetzt eine ziemlich feste Zuhörerschaft. Die ist vielleicht durch die Corona-Politik noch ein bisschen angewachsen, aber wurde dann auch natürlich noch mehr mit der Keule draufgeschlagen. Also ich weiß nicht, ob die Tendenz des Wachstums bei uns tatsächlich noch da ist. Und selbst wenn wir wachsen, werden wir dann nicht noch mit noch größerer Härte bekämpft. Was ist denn, hast du eine Idee? Also sag sie bitte, wenn du eine Idee hast, wie wir da rauskommen.
Nee, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir in der Lage sind, die Filterblasen an den Rändern zu bearbeiten. Also ich bin ja Chefredakteur von Free21 und wir sagen immer, wir haben eine einzigartige Möglichkeit, du kannst die Zeitschrift liegen lassen. Im Bus, also wie ein Flugblatt benutzen. Mhm. Oder du kannst sie in den Briefkasten einwerfen. Wenn du jemand kennst, von dem du annimmst, dass er vielleicht abends unter der Dusche denkt, stimmt das denn eigentlich alles, ja, was ich da heute gehört habe zu Ukraine, Corona, was da sozusagen, was immer im Moment gerade in der Diskussion ist, dann ist das eine Möglichkeit, Leute zu erreichen. Ich glaube, das ist eine der größten Probleme unserer Gesellschaft, sind diese Filterblasen, die ja nicht nur bei uns existieren, die existieren überhaupt. Also ich gucke zum Beispiel in Facebook mit Absicht, obwohl es manchmal wehtut, gucke ich mir Sachen an, Ukraine-Krieg, sozusagen die unmenschlichen Russen und also so Generalisierung. Mhm. Ja, also wo man, es ist etwas passiert, was furchtbar ist und jetzt sagt man, wie können die Russen nur so sein? Ja, und natürlich sind die Russen nicht so, sondern so wie in jenen Streitkräften 5% eigentlich Kriminelle drin sind. Das ist, glaube ich, kann man sagen, Standard. Ja, früher war Soldat ja ein Beruf, der gesellschaftlich geächtet war, weil man, wer will denn was mit Leuten zu tun haben, die andere Leute umbringen? Ja? Das ist jetzt nicht so. War bereits im Mittelalter war das und in der Neuzeit, also im Dreißigjährigen Krieg, war das eine ganz übel beleumdete Tätigkeit. Für Außenseiter der Gesellschaft. Ja. Also das ist sozusagen diese Generalisierung zu machen, das ist ein Punkt, der nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, das wäre mein Ratschlag. Also das heißt, wir kommen da vielleicht raus und das ist direktes Gespräch. Ich kenne es jetzt aus der Kommunikationswissenschaft, dass nicht so sehr wirkt, wie das Gespräch, direkte Gespräch mit Leuten, die man gut kennt. Arbeit, Familie, dort hat man tatsächlich die Möglichkeit. Alle viele von den anderen Sachen verpuffen, weil man die selektiert danach, ob das die gleiche Meinung ist, die man schon hat. Also eine Meinung durch Informationszuführung zu ändern, ist ein langwieriger, sehr schwieriger Prozess. Und das ist eben davon abhängig, wer sagt es, wer ist die Quelle und wer ist derjenige, der mir das vermittelt und was ist der Inhalt. Und wenn das gleichförmig ist, fresse ich es. Wenn das jemand ist, dem ich traue und der sagt etwas Merkwürdiges, bin ich in Ungleichgewicht und muss mich neu orientieren. Und das ist unsere Möglichkeit. Ich glaube auch, ich bin zum Beispiel oft zu pushy, wenn ich mit Leuten rede. Also, dass die sich dann niedergebügelt fühlen. Ja. Und das ist auch etwas, was man, dass man lernt, gewaltfrei zu kommunizieren. Können Frauen oft, sehr oft viel besser, ja, weil sie auch nicht mit der gleichen sozusagen Alpha-Männchen-Sache ankommen, es sei denn, sie sind denn Politikerin. Aber das ist, glaube ich, ein Weg. Und dann, dass wir das immer wieder versuchen und das eben verteilen. Also das heißt, und dann gibt es einen wesentlichen Faktor, dass ich, wo ich aber auch im Moment ratlos bin. Ich habe zum Beispiel gerade im RBB so eine Diskussion gehört mit zwei Leuten von der liberalen Moderne über die Nachdenkseiten, die jetzt ja neuerdings ganz schlimm sind. Und die Nachdenkseiten sind so, sage ich mal, unter den Zeit der Alternativmedien ganz weit gut und seriös und ja, sozusagen. Und dass gerade die angegriffen werden, oder auch wie ich jetzt gehört habe, dass die bezeichnet werden, zum Beispiel ich als Verschwörungsideologe oder hier als Rechte, die da entsprechend agieren, dann sehe ich, dass man versucht uns, ich glaube, dass da noch was kommen wird, dass wir jetzt im Rahmen dieser Verfassungsschutzbearbeitung, also Verfassungsschutz, also Ministerium für Staatsschutz, würde ich das nennen, dass jetzt Leute bearbeitet werden, dass das intensiviert wird, also die Diskreditierung, also dass man die Person, eine Gruppe versucht von vornherein auszuschließen, von dieser Möglichkeit in Gespräch zu kommen, indem man sie als Abschaum tituliert, ja? Also als Nazis oder weiß der Teufel. Ja?
Was macht das mit dir?
Also das hat mich jetzt schon, wo ich dachte, warum bemühe ich mich immer darum, meine Quellen anzugeben und solide zu sein und Zeit meines Lebens quasi auf so einem akademischen Verfahren zu arbeiten.
Zu hohem Niveau, journalistisch.
Und das ist dann vollkommen egal. Also im Grunde genommen merkt man, dass egal, was du machst, wie du es machst, wenn sie dich einmachen wollen, tun sie es. Ja? Also ich habe immer, es gab so einen Moment, wo ich dachte, ich bin ja so, sag ich mal, kleinbürgerlich erzogen worden, ja, und sozusagen Arbeiten und Leistung und dann geht's voran. Und ich muss immer an Ken Jebsen denken, der ungeheuer erfolgreich ist, war als Journalist, mit, also nachdem er gefeuert wurde und dann diesen Publikumsaufstieg gehabt hat. Und dann ist ganz egal, wie gut er ist. Es wird ihm einfach kaputt gemacht. Mhm. Man nimmt ihm das weg. Also das Versprechen, was der sozusagen liberale Staat gibt an die Bürger, arbeite hart und mach deine Karriere. Also diese Margaret Thatcher-Version einer Gesellschaft ist eine Lüge. Man, so lange wie man nichts tut, was, also solange der Bundbarsche verkauft, ist in Ordnung, man macht keine Zeitung. Zeitung geht dann nur, die offizielle Version. Und das ist erbärmlich alles. Das ist so, dass ich, also ich habe da auch kein Vertrauen mehr rein. Ich glaube an das Ganze nicht mehr. Ich bin jetzt so DDR 1987.
Ja, so. Ja. Aber du hast ja immer noch Kraft. Also etwas treibt dich an, dass du immer weitermachst. Ja. Ich weiß, dass du gerade etwas aufbaust, etwas Großes. Wir werden darüber sprechen in unserem nächsten Gespräch, wenn wir viel Zeit haben. Aber was treibt dich denn an? Du musst ja Hoffnung haben.
Ja, ja. Also es gibt so ein schönes Zitat von Margaret Mead, was man bei Daniele Ganser auf der Webseite sehen kann. Man sollte nicht glauben, dass einzelne Menschen nicht die Welt verändern können. Tatsächlich ist es nie anders geschehen. Ja? Also das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, hat mein tschechischer Kamera halt immer gesagt. Wir kriegen das schon kaputt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich bin grundsätzlich, das ist einfach so, das ist meine, also ich bin nicht unrealistisch, denke ich, aber dann überlege ich, was kann man dagegen tun? Also bis dahin, es gibt diese schöne Geschichte von Bertolt Brecht, Herr Keuner, kennst du das, wo er in einem Saal ist und dann ist die Gewalt anwesend und er hat sich vorher gegen die Gewalt ausgesprochen. Dann ist die Gewalt und fragt ihn, was sagst du dazu? Und er sagt, ich bin sehr für die Gewalt. Und dann wird er gefragt, warum hast du das gesagt? Hast du denn keinen Rückgrat? Und dann sagt er, gerade weil ich einen Rückgrat habe, muss ich in dieser Situation zurückstecken, damit ich mich hinterher, damit ich sozusagen da bleibe, um mich zu wehren. Und erzählt die Geschichte von einem Mann, der kommt die fremde Soldaten in die Stadt und er kriegt den Anführer in sein Haus und der zwingt ihn, ihm zu kochen und die Wäsche zu waschen und die Schuhe zu putzen und fragt ihn immer, wirst du mir dienen? Und er füttert ihn und sorgt dafür, dass der richtig fett wird und dann stirbt er auch und dann wird er rausgetragen aus dem Haus und er sagt, nein. Das ist die Geschichte von der Keuner. Und das hat mich damals, ich habe genauso geguckt wie du, als es hieß, mit der Gewalt, denkt man, und dann kapiert man, dass es wichtig ist, einen langen Atem zu haben. Und dass mich interessiert schon immer Philosophie und das ist dann auch die Frage, was nun im Innersten, die Welt im Innersten zusammenhält, eins, und was richtig ist. Und dieses Richtige ist sehr wichtig. Und ich kann sagen, je älter ich werde, umso mehr weiß ich, dass Naivität ein Geschenk des Himmels ist. Also Jugendliche, die mit 16 schwarz-weiß denken, sind etwas sehr Wertvolles. Und ich glaube, je älter man wird, wir kennen beide Dirk Fleck, umso mehr kommt das wieder. Und dann brechen diese anderen Rationalitäten und Nutzbarkeiten, die man sich so gebaut hat, brechen weg zugunsten, dass man wieder sozusagen diesen klaren Blick eines Säuglings lebt, wie nichts anderes, als unmittelbar großen Anfang, als den Anfang, den es überhaupt gibt. Ja. Das ist so, das kann ich sagen, so geht es mir. Also das heißt, man lernt dann die, das ist so Bibel, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt das so. Und ich habe ja immer wieder mein Lieblingszitat, was ist davon, denn siehe, ich habe euch wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das finde ich einfach
ja, das ist großartig.
Zum Heulen schön.
Du hast ja vorhin hier einen Vortrag gehalten und wurdest im Anschluss auch von deinen Zuschauern bestürmt mit tausenden Fragen.
Ja.
Ist da nicht auch ein kleines bisschen Schwarz-Weiß-Denken bei den Menschen, die dich so befragen? Also fatalistisches Weltbild nach der Devise, es wird ganz schlimm Krieg geben, wir haben keine Chance und die NATO ist nur böse und so weiter. Ja. Also da gibt es ja auch eine ziemlich große Polarisierung und du versuchst dann ein bisschen zu erklären, zu differenzieren, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen zu entschärfen. Ja. Bitte entschärf mal meine Ängste. Denn ich habe wirklich furchtbar Angst, dass es zu einem Schlagabtausch zwischen der NATO und Russland kommen könnte und dass sich das Ganze atomar entlädt.
Es ist leider nicht unrealistisch. Also es geht darum, das zu behindern. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, bin ich mit einer Gruppe von mir bekannten Leuten, also Russen und Deutschen, die alle so mein Alter oder noch älter sind. In Russland Leute, die mit Gorbatschow was zu tun haben, die nicht beliebt sind, deswegen in Russland, aber und wir versuchen, eine Initiative zu starten, dass die Nuklearmächte sagen, wir werden nicht als erste Nuklearwaffen einsetzen, könnte eigentlich jeder. Und ich hatte, mein Vorschlag war auch noch, dass man sagt, ihr braucht nur zu sagen, nur wenn alle anderen mitmachen, stimme ich auch zu. Aber dann wird man auch sehen, wer bremst und wer nicht, wäre interessant. Und das Ganze möchten wir hinterlegen, das versuchen wir. Gorbatschow liegt im Krankenhaus, in einem staatlichen Hospital. Dialysepatient, es geht ihm sehr, sehr schlecht. Aber ich finde gerade das, also ich möchte ein 5 oder 10 Minuten Statement von ihm haben im Krankenbett, wo er sagt, bitte geht, zerstört nicht das, was wir aufgebaut haben. Ich glaube, dass jemand wie Gorbatschow in Deutschland eine ungeheure Wirkung hätte, wenn er das sagt und sagt, es ist mein Vermächtnis oder meine Aufforderung an euch, ich sage das jetzt ungefähr, soll er wissen, wie er das sagt. Wir haben versucht, dieses gemeinsame Haus zu bauen, zerstört es nicht. Und der Atomkrieg ist nicht mehr unmöglich. Der Krieg ist schon da, tut jetzt etwas. Und das nach unten gesprochen. Ich habe kein Vertrauen, dass die Politiker irgendetwas, weder dass sie uns zuhören, noch dass sie uns für relevant halten, sondern das muss von unten kommen. Und wenn es gemeinschaftlich aus Deutschland und Russland käme, als Initialzündung, und dann auch in andere europäische Länder oder auch in die USA, also sozusagen auch nach China sich verbreitet. Chinesen sind, soweit ich das kenne, die einzigen, die sagen, wir werden nicht als erste Nuklearwaffen einsetzen, die das in der Doktrin haben. Dann wäre das, also ich glaube, ich kann deine Bedenken nicht zerstreuen, aber ich rufe dazu auf, etwas zu tun, ja, also in diese Richtung. Und das ist etwas, was wir jetzt versuchen und insgesamt ist es, das nicht mit sich geschehen zu lassen. Ich glaube, dass das ist so ein Effekt, den wir jetzt haben, dass wir, ich bin selber, ich habe das erlebt an mir selber, das kenne ich gar nicht, dass ich von diesem Tsunami sozusagen wie im Meer, wenn du in die Brandung gehst und du wirst umgeschmissen, bist unter Wasser und denkst, du kommst jetzt gar nicht mehr hoch. Ja?
Du hast so nicht damit gerechnet.
Ja? Also so, das dachte, was ist das denn jetzt? Warum kommt denn, wo kommt denn, wann wache ich auf? Wann kommt die Stimme, die was anderes sagt? Und die kam nicht. Also das ist aber auch ein Indikator dafür, wie kaputt dieses Mediensystem in dieser Gesellschaft ist. Ja, dass du dann im Bus sitzt und sich darüber unterhalten kannst, aber wenn ich jetzt nach Hause fahre und mache das Radio wieder an, dann bin ich wieder da. Es ist auch so wenig menschlich, es ist so wenig schön, es ist so wenig zart. Es hat nichts von dem, was Menschsein ausmacht. Eine Geschichte muss ich erzählen. Ich hatte mal ein Interview gemacht, also viele Interviews mit Kriegsgefangenen, und hatte einen deutschen Offizier, der in der Napola, also in der Nazi-Schule, und der hatte mir gesagt, der war in Stalingrad in Gefangenschaft geraten, wo 5% der Gefangenen die Gefangenschaft überlebt haben. Und er hat gesagt, ich kam an und ich habe ganz nüchtern analysiert, da gab es einen Abfallhaufen und die Offiziere haben diese Fische, Trockenfische und sowas in Russland gegessen, und da waren die Schwänze und die Köpfe von den Fischen. Und ich habe aus dem Müll, habe ich mir das rausgeholt und habe es gegessen. Und die anderen waren eine Zeit lang nicht bereit, das zu tun, bis sie so viel Hunger hatten, dass sie auch bereit waren. Aber ich hatte den Vorsprung von der Ernährung und ich habe überlebt. Und ich kann Ihnen sagen, das war seine Worte, in einem Kriegsgefangenenlager sterben zuerst die poetischen Menschen, die künstlerischen Menschen, die Menschen, die sich um andere kümmern, die zarten Menschen, die ein Gefühl, Empathie, also das war nicht sein Wort, aber die ein Gefühl für andere haben. Und ich dachte, jetzt kriege ich so eine sozialdarwinistische, nur die harten überleben Nummer. Und dann sagte er mit anderen Worten, alle die Menschen, die eine menschliche Gesellschaft menschlich machen. Und die Leute, die überleben, sind Leute wie ich. Und sie wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die nur aus Leuten wie mir besteht. Glauben Sie es mir. Deswegen müssen wir gegen Krieg vorgehen, weil der Krieg die größtmögliche Zerstörung der menschlichen Zivilisation ist, die es gibt. Der obszönste Vorgang, den es gibt. Und ich war vom Donner gerührt, weil ich dachte, was für eine Aussage. Und das ist das, wenn ich an diese Sachen jetzt denke, diese Harschheit, diese Selbstgefälligkeit, diese Härte in diesen ekelhaften Artikeln wie im Tagesspiegel von Sebastian Leber. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Das ist so, es ist so ein Genuss an der Grausamkeit, an der Macht. Das ist alles nicht das, wo ich in die Richtung, wo ich will. Also das ist alles nichts, mit dem ich etwas zu tun haben will.
Ich sehe, dass dir das unwahrscheinlich nahe geht und dich ängstigt und wütend macht und fassungslos zurücklässt. Ich kann deine Gefühle zu 100% teilen. Umso wichtiger ist es, dass wir sowas hier auch mal zelebrieren, dass sich nämlich diese Menschen, die du gerade beschrieben hast, die sich um andere sorgen, die Liebe leben, die etwas mit musischen Dingen, mit Kultur, mit Kunst am Hut haben, dass die sich zeigen, wir sind ganz viele, wir machen was Schönes zusammen. Das braucht man ja, nicht nur Essen und Trinken brauchen, wir brauchen eben auch Herzensnahrung. Darum lass uns doch bitte noch eine Runde hier zusammen gehen, oder? Und tanke mal diese Energie von diesen wundervollen Menschen und lass dich davon deinen Akku aufladen, vielleicht. Lieber Dirk, wir sehen uns ganz bald wieder. Nächsten Monat möchte ich gerne ein umfangreicheres Gespräch mit dir haben. Und was denkst du, was erwartet uns denn im Herbst? Oh Gott, das war schon die Falschfrage. Ich wollte das Interview versöhnlich ausgehen lassen. Also pass auf, wie kommen wir jetzt raus aus der Nummer?
Wir reden im September, reden wir nochmal. Und vielleicht haben wir ja Grund, rückblickend zu sagen, ich bin da nicht so optimistisch, aber ich bin gespannt, weil das jede Krise ist auch eine Chance, dass es sich ändert. Und die viel von dem, was in einer Gesellschaft an Akzeptanz da ist, ist ja einfach aushalten, dass man weiß, man kommt mit der Situation klar. Also man muss sich anpassen hier und dort und so muss das machen und das Geld ist zu knapp und so weiter. Also wenn es wirklich krisenhaft wird, es gibt ja so merkwürdige Effekte, dass Menschen sich anfangen zu helfen. Ja. Dass, wenn es in der richtigen Krise kommt, der Altruismus, der in fast jedem Menschen da ist, kommt zum Vorschein. Das ist ganz erstaunlich. Also immer wieder, wenn man das erzählt bekommt, dann ist klar, dass wir Zoon Politikon, dass wir nur gemeinsam leben können. Und vielleicht kommt sowas. Also das heißt, ich bin gespannt, was passiert. Ich befürchte, dass man das nutzen wird, um uns zu radikalisieren und uns in Richtung eines kriegerischen Initiative zu bringen. Wir müssen jetzt dem Russen, wir müssen mit der Faust auf den Tisch schlagen, können uns doch nicht und jetzt muss, also all diese Phraseologie, die man dann erwarten kann. Aber vielleicht, Ich glaube, es ist auch eine künstlerische Aufgabe für die Leute, die dagegen gehen. Wir müssen gute, ungewöhnliche Jujutsu-Ideen haben, die aus dem Gleichgewicht bringen, die diese Form von, was ich sagte, Schönheit und Menschlichkeit hervorbringen. Also, dass man nicht mit Härte dagegen vorgeht, wozu man so, also ich neige dazu und als Mann, denke ich, neigt man, aber da kann man von Frauen viel lernen, ja. Also, und das ist eben, Kunst ist eine gute Variante, sich, sich was anderes zu überlegen, was man noch nicht gehört hat. Also, was Neues. Und was anknüpft an diese Idee des Guten, ja.
Du, dem möchte ich überhaupt nichts mehr hinzufügen.
Boah, zum Sonntag.
Also, lieber Dirk, hab ganz lieben Dank für deine Zeit.
Ach, danke.
Ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch und ich danke dir von ganzem Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz für den Frieden.
Ich danke dir dafür, wie du bist. Du bist für mich fast immer jemand, der genau diese sozusagen weibliche Variante, etwas, was dringend gebraucht wird, auch in den Medien. Also so dieses nicht aggressive, zuhörende und verstehende. Also das ist ja eine große Fähigkeit von dir. Brauchen wir dringend. Also mach weiter.
Das war zwar sexistisch, aber also wir sind ja alle nicht jetzt die ultra-woken People.
Ich muss immer dran denken, warum sozusagen, das ist ja, ich habe auch darüber vorhin was gesagt, also diese also ich bin weiterhin der Meinung, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, bestehe ich da drauf und ich möchte ihn haben und das ist ein Großteil von dem, was das Leben ausmacht und das heißt nicht, dass die Macht so verteilen muss, dass der eine das andere, das wäre, aber ich möchte, dass die Frauen mehr Macht haben. Ja. Ich möchte nicht Männer, die Frauen, die wie Männer agieren und dass die mehr Macht haben, sondern richtig dieses Weibliche, das fehlt. Ja. Okay, genug Sexismus.
Lieber Dirk, vielen Dank auch für deine lieben Worte. Und euch, ihr lieben Zuschauer, euch danke ich auch wie immer. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Und ihr seht, auch wenn man solche sehr, sehr schweren Themen hat, kann man trotzdem miteinander lachen, sich aneinander erfreuen. Und diese Menschlichkeit müssen wir uns um jeden Preis bewahren. Ich denke, es kommt Elend auf uns zu. Aber wie Dirk Pullmann sagt, in diesem Elend schlummert eben auch eine Chance, dass alles vielleicht besser wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Julia.